Die Radio Wissen. Hörsaal.
Willkommen im Hörsaal. Und wir greifen heute den Faden der letzten Woche auf und befassen uns weiter mit Utopien und Dystopien, also negativen Zukunftsentwürfen. Und zwar geht es heute um Europa und die Europäische Union. Ja, und jetzt sag nicht gleich, ach nö, langweilig. Ich weiß schon, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Brexit etc., das kommt mir manchmal selbst schon zu den Ohren raus. Das gebe ich ganz offen zu. Aber wir jammern heute nicht. Wir hören gleich jemanden, der, so wie ich übrigens auch, früher mal richtig begeistert war vom europäischen Gedanken und dann sehr, sehr ernüchtert wurde. Ulrike Gero. Statt sich frustriert abzuwenden und die Ohren zuzuklappen, hat sie ein neues Europa entworfen. Am Mikro ist Katrin Ohlendorf, hallo. Und ich habe mich von dieser Utopie ein bisschen anstecken lassen. Und vielleicht geht's euch ja gleich auch so.
Die Utopie ist Europa, die Dystopie ist die EU, so wie sie ist. Das, was Europa sein sollte, die Überwindung der Nationalstaaten, wurde einfach nicht gemacht. In dem Moment, als für alle so fühlbar wurde, dass gar nicht mehr der Anspruch besteht, dass wir ein politisches Europa auch nur noch wollen, war für mich das europäische Projekt als EU gescheitert. Wenn Bürger sich auf ein politisches Projekt einigen, dann gründen sie eine Republik.
Eine europäische Republik. Aha. Das klingt jetzt mal wirklich utopisch. Aber ehrlich gesagt klang auch eine Europäische Union mal utopisch. Vor rund 70 Jahren, im Herbst 1946, als Europa zu Teilen in Schutt und Asche lag und komplett unter dem Schock des Zweiten Weltkriegs stand, da präsentiert ein gewisser Winston Churchill an der Uni Zürich eine damals nicht vorstellbare Idee. Die Idee eines vereinten Europas. Ja, und ganz am Ende des Vortrags spricht er seinen heute so berühmten Satz.
Therefore I say to you, let Europe arise.
Na, verrückt dieser Churchill, oder? Und sowas in dieser krassen Zeit. Nach dem Dritten Reich mit seinem Horror und all den Bomben. Aber bekanntermaßen kam es ja so. Europa ist auferstanden und es hat sich vereinigt. Ja, aber wie das so mit Visionen und Utopien ist, in der Realität angekommen, erkennt man sie dann möglicherweise nicht mehr wieder. Und auch dem Projekt Europa ergeht es so. Spätestens nach dem Brexit gilt die Zukunft der Europäischen Union vielen als, ja, unsicher. Aber wie gesagt, es wird genug gejammert und genug gebasht, das lassen wir jetzt mal. Wir hören jetzt eine neue Vision, die die alte vielleicht mal ablösen könnte, wer weiß. Ulrike Gero ist Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems und sie hat mit etwas Wut im Bauch ein Buch geschrieben. Warum Europa eine Republik werden muss, heißt das. Weil sie glaubt, Europa braucht dringend ein neues Design. Denn so, wie das institutionelle System konstruiert ist, könnte es ja auch gar nicht anders werden. Aufgezeichnet wurde ihr Vortrag am 8. Oktober 2016 im Rahmen einer interdisziplinären Tagung, die die Stiftung Universität Hildesheim veranstaltet hat. Utopisch-dystopisch, Visionen einer idealen Gesellschaft heißt die und war voller Ideen und Visionen für eine bessere Welt, voller spannender Utopien, aber auch voller Dystopien, also negativer Zukunftsszenarien. Eine sehr spannende und inspirierende Veranstaltung, aus der wir im Hörsaal auch noch mal mehr hören werden. Jetzt aber lassen wir Europa erstmal in einem neuen Glanz erstrahlen, naja, im Traum zumindest. Ulrike Gero.
Ich bedauere, dass ich nicht länger hier sein kann. Ich habe Ihr Programm gesehen, es ist wirklich ganz toll. Ich sehe diese ganze Grundierung, theoretische Unterfütterung des Utopie-Dystopie-Begriffes, das kann ich gar nicht bieten. Insofern nur sorry, dass ich nicht dabei sein konnte bei den ganzen anderen Utopien, die Sie machen im Bereich Städtebau, Architektur, Erziehung und so weiter. Aber da, wo wir uns, glaube ich, treffen mit diesem Vortrag hier, ist einfach, dass mich in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den Euro-Krisenjahren, dieser Duktus der Alternativlosigkeit völlig angefixt hat, um es mal lapidar zu formulieren. Benjamin Kunkel, kennen Sie vielleicht, Utopie oder Untergang, ist das Buch, was mich wahnsinnig inspiriert hat. Denn alternativlos ist ja so im Hannah Arendtschen Sinne einfach Denkverbot oder eben Totalität des Denkens. Und sich daraus herauszubewegen, ist natürlich die Aufgabe von Politik, denn Politik ist immer über Alternativen und insofern ist Politik per se nicht alternativlos. Das schreibt ja auch Chantal Mouffe immer, die Rückkehr des Politischen, und im Grunde ist diese Utopie, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, Europa als Republik, im Grunde der Versuch, das Politische in Europa neu zu begründen. Zwei Filme würde ich gerne noch erwähnen. Das eine ist The Day After Tomorrow, das kennen Sie mit der Klimadebatte, ja, wieder auf einmal in Nordamerika der große Winter kommt. Dann gibt es einen Film von 2012, Die kommenden Tage, den habe ich gesehen auf dem Berlin-Festival Berlin. Und der, wenn Sie den mal finden, im Internet wahnsinnig vorausnimmt, was eigentlich jetzt passiert. Da ist der Euro schon sozusagen gestorben, Italien ist weg, Griechenland, die haben wir alle schon rausgeschmissen. Und es gibt schon Flüchtlinge und es werden riesige Frontex-Truppen, die wandern dann eben an der österreichisch-italienischen Grenze. Ja? Und man kann schon reinfassen, 2012 immerhin, wie sich im Grunde vieles von dem, was damals schon antizipiert wurde von guten Theaterleuten oder Filmemachern in diesem Fall, was uns heute auf diesem Spannungsfeld, ja, zwischen Europa, Dystopie, Utopie, wo das einfach steht. Und ich habe das Buch tatsächlich geschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns Europa, gerade in Europa, in der EU, geradezu pfadabhängig hineinbewegen in eine Dystopie. Und das Bedürfnis des Buches war eigentlich, die Schönheit Europas nochmal sozusagen zu entdecken oder nochmal aufzuschreiben, welches tolle Projekt wir da eigentlich verfolgen. Und ich habe jetzt keine Zeit, weil Sie so theoretisch unterfüttert sind, hier noch auf den Kontingenzbegriff der Geschichte einzugehen. Das können Sie auch alles viel besser als ich, Foucault, die Kontingenz und so weiter. Aber Geschichte ist natürlich tatsächlich immer das, was wir machen. Aber nichts müssen wir machen. Wir können immer auch etwas anderes machen. Und aus diesem immer etwas anderes machen können, ergibt sich ja der Spielraum, wenn man dann eben sagt, die Utopie ist eigentlich jeden Tag greifbar, wenn wir nur darüber nachdenken oder wenn wir eine Idee hätten, was wir eigentlich machen sollten. Was mich auch angetrieben hat, vor allen Dingen, wir werden gleich auf ein paar Daten gucken in meinem Vortrag, ist dieses Spannungsverhältnis, was Sie bei Lacan oder bei Zizek immer ganz gut lesen können, zwischen Reality and the Real. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade in Europa ein ganz großes Spannungsverhältnis haben zwischen the Reality and the Real. Reality ist das, was uns immer in meistens aggregierten Zahlen gesagt wird, der Süden wächst wieder, es geht wieder gut und so weiter, wir stemmen die Euro-Krise, wir schaffen das schon. The real ist, was die Leute empfinden, ja, und das sind nicht aggregierte Daten, also das Analoge. Und in diesem Spannungsverhältnis, glaube ich, kann man mit Europa ganz viel anfangen, weil es scheint ja kollektiv irgendwie in den Daten noch alles irgendwo gut zu gehen, aber für die Menschen eben nicht. Und das erleben wir dann im analogen Real, erleben wir das als Populismus. Und insofern die Dystopie oder die Utopie im Spannungsverhältnis ja eigentlich immer dazwischen steht, dass man sagt, wir wollen den Himmel auf Erden schaffen und das schaffen wir natürlich nicht, ja, weil wir sind ja nur Menschen, ist die Utopie trotzdem der Fluchtpunkt für ein gesellschaftliches Projekt und der Fluchtpunkt als solcher, damit wir uns auf den Weg machen. Also das Begehren des Buches, da werde ich auch nochmal drauf eingehen, ist nicht, dass wir jetzt morgen die Europäische Republik bauen, so wie mit Legostein oder im Sandkasten, aber dass wir nochmal darüber nachdenken, welche Schritte wir denn gehen müssten, um nicht zu sagen, welche Schritte wir heute schon gehen könnten, damit das europäische Projekt tatsächlich ein anderes ist und damit wir uns auf den Weg machen. Und ich glaube, dass bei Europa wie bei vielen anderen Dingen der nicht fassbare Unterschied von Wert und Preis, das ist, was uns sozusagen in die Dystopie treibt, weil ja Europa wie eben auch Liebe, Gesundheit, Freiheit Dinge sind, die im Grunde einen ganz großen Wert haben, im Grunde priceless sind, also preislos, nämlich unbezahlbar. Und wir deswegen, weil sie eigentlich unbezahlbar sind, kein Preisschild dahinter machen können, wir uns immer treiben lassen von den Zahlen, die wir auf den Tisch legen können und die uns dann in die Dystopie treiben. Ja, Griechenland, Bailout-Pakete, das kostet so und so viel, das wollen wir alles nicht haben. Aber wir vergessen dabei natürlich den Preis, den Wert des europäischen Projektes, der eben unbezahlbar ist. Und damit gilt dann für Europa, und das wäre das Plädoyer dieses Vortrages, dass Europa eben wie Liebe oder wie Gesundheit oder wie Freiheit eines von diesen Dingen ist, von denen man erst merkt, dass sie weg sind, wenn sie weg sind. Und das Problem heute kann sein, dass Europa schon längst weg ist, während wir noch darüber diskutieren, ob oder dass es weg ist. Und das ist zumindest mein Empfinden. So, und jetzt lade ich Sie mit diesen Vorbemerkungen ein, sich in die Utopie der Europäischen Republik zu begeben. Das habe ich mitgenommen von einem Künstler, einem moldawischen Künstler, der in Paris wohnt. Und es hat mich sehr angerührt, Crisis, ja, we cry about a crisis, das Zusammenziehen von zwei Wörtern, weil wir ja gar nicht wissen, in welcher Krise sind wir. Populismus, Nationalismus, Brexit, Grexit, Flüchtlinge, also diese Kumulierung von Krisen. Aber das, was wir mitnehmen, ist auf jeden Fall, wir sind in einer Welt, die wir als allgemeine politische Malaise betrachten und aus der wir irgendwie raus wollen. Ja, darauf gründet sich ja der Diskurs. Und das zweite Bild von dem gleichen Künstler fand ich noch witziger, weil Halluzination, ja, sehr eindeutig, dass ja vielleicht das, was wir gemeinhin als Nation bezeichnen, auch nur eine Utopie ist vielleicht, aber eben auch nicht real im Sinne von Halluzination. Und vielleicht ist ja die Nation als Halluzination das eigentliche Problem von Europa. Wenn man Utopien macht, muss man sich immer ein bisschen absichern mit großen Denkern, die das Denken auch sich getraut haben. Deswegen habe ich diese zwei Zitate gewählt von Einstein und von Adorno. Nichts ist eine gute Idee, was am Anfang nicht völlig illusorisch ist, um sich ein bisschen abzusichern. Adorno kennen Sie natürlich, weil das, was ist, sich ändern kann, ist das, was ist, nicht alles. Das habe ich einfach mal auf Europa übertragen wollen, weil dass das nicht mehr funktioniert und dass das vielleicht nicht alles ist oder alles sein soll, weil gegen diese Fahne einfach nur noch demonstriert wird oder sie zumindest auch keinen emotionalen Resonanzboden mehr auslöst. Das war sozusagen der Befund, mit dem ich angefangen habe. Und dann habe ich 2012 bei dem Juni-Gipfel, Sovereign Debt State Debt, also diese Verbindung zwischen Staatsschuld und Bankschuld, die wir ja eigentlich nicht hingekriegt haben, die Bankenunion ist nicht vollendet worden, habe ich aus im Grunde Jux und Dollerei diese Postkarte entworfen und einfach nur drüber geschrieben, The European Republic is under construction. Warum habe ich das gemacht? Ich glaube, das war ein Teil meiner eigenen Wut als jemand, der in einem politischen System 25 Jahre lang vom Maastrichter Vertrag an bis heute permanent über die EU nachgedacht hat, Ever Closer Union, Integration und so weiter. Und es hat einfach nie funktioniert. Wir sind nie dahin gekommen. Also die entscheidende Stellschraube, nämlich das, was Europa sein sollte, die Überwindung der Nationalstaaten, wurde einfach nicht gemacht. Und nicht nur wurde es nicht gemacht, zu einem bestimmten Punkt, und für mich war das eben 2012, wurde das Allerschlimmste gemacht. Es wurde nämlich das Ziel aufgegeben, dass wir da noch jemals hinwollen. Und das ist ja der Begriff der Utopie. Solange sich die EU wenigstens daran abgearbeitet hat, dass wir eine politische Union werden wollen, konnte man auf dieser Baustelle irgendwie noch weiterarbeiten und Policy Paper hier und Policy Paper da schreiben. Aber in dem Moment, als für alle so fühlbar wurde, dass gar nicht mehr der Anspruch besteht, dass wir ein politisches Europa auch nur noch wollen, in dem Moment war für mich persönlich aus meinem eigenen Lebensweg heraus das europäische Projekt als EU gescheitert. Und dann habe ich im Prinzip mehr oder weniger aus Wut oder vielleicht auch um mein eigenes Traumata zu begraben, dieses Buch geschrieben. So, ich habe mal für Jacques Delors gearbeitet. Der hat mal den schönen Satz geprägt, you cannot fall in love with a single market. Europa braucht eine Seele. Man kann sich nicht in einen Binnenmarkt verlieben. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Zitat, wenn wir heute immer nur, jetzt auch beim Brexit, ja, nur über Markt, Binnenmarkt bleiben, die Briten im Binnenmarkt, also das politische Projekt immer nur als Marktprojekt begreifen und damit offensichtlich emotionale Anschlussmöglichkeiten für das, was Europa sein könnte, gar nicht mehr generieren. Und man muss gar nicht auf viel Literatur zurückgreifen, aber Habermas hat das Buch geschrieben 2015, Die Versuchung der Technokratie. Da ist er ja nicht der Einzige. Wenn Sie heute ins WZB gehen, Wissenschaftszentrum Berlin, finden Sie in der ganzen Bibliothek wahrscheinlich keinen Sozialwissenschaftler, der in irgendeiner Form sagen würde, dass die EU-Governance-Strukturen so wie sie sind, plausibel sind, funktionieren oder gut sind. Das ist Common Sense. Das Problem ist eigentlich nur, dass wenn Bernd Lucke das sagt oder gesagt hat oder wenn Marine Le Pen das sagt, dann sind die Populisten. Und wenn Herr Habermas das sagt, dann kriegt er dafür einen akademischen Preis. Und da mal hinzugucken, was passiert denn eigentlich mit unserer Gesellschaft, dass wir nämlich das gesamte Wissen haben, dass wir offensichtlich in einem System leben, was nicht funktioniert. Wir können das auch noch aufschreiben, analysieren, aber nicht mehr in einen realpolitischen Raum transportieren. Das ist ja sozusagen das Abkippen der Utopie Europa in die Dystopie. Die Vereinigten Staaten von Europa funktionieren nicht mehr. Wir haben in den großen drei Mitgliedstaaten im Grunde weniger als 30% Zustimmung zu dem Projekt Vereinigte Staaten von Europa. Und dann ist ja schon mal fraglich, ob das noch ein Projekt ist, was uns gesellschaftspolitisch trägt, wenn sogar in den großen drei Mitgliedstaaten, die Briten treten jetzt aus, die Zustimmung dafür nicht mehr messbar ist. Und was ist jetzt die große Malaise? Das ist schnell skizziert, auch wenn Sie vielleicht keine Politikwissenschaftler sind. Aber wenn Sie sich die Strukturen der Institutionen der EU angucken, dann stellen Sie fest, dass wir eine Kommission haben, die keine Regierung ist, die aber Hüterin der Verträge ist, was eigentlich die Rolle eines Gerichtshofes ist. Sie haben ein Parlament, das kein Initiativrecht hat. Sprich, Sie haben keine Gewaltenteilung nach Montesquieu, also keine Exekutive, die aus einer Legislative hervorgeht. Und Sie haben einen Rat, einen Europäischen Rat, in dem permanent nationale Interessen das gesamte europäische Ganze blockieren, Flüchtlingsfrage, Herr Orban, weil ja Souveränität im Grunde das Recht auf Nicht-Einmischung ist. Wie können wir also in einem System leben, in dem die EU einerseits Rechtsetzungskapazität für sich beansprucht, nämlich zum Beispiel die Verteilung von Flüchtlingen nach Flüchtlingsschlüsseln, aber permanent Nationalstaaten sagen, ich bin ein souveräner Nationalstaat und deswegen Ungarn-Referendum sage ich, ich habe das Recht auf Nicht-Einmischung und was die EU da entscheidet, interessiert mich nicht. Das heißt, wir haben ein Governance-System und im Grunde ja auch kein Government-System, keine Regierung. Das heißt, wir haben sozusagen Ownership für jeden, aber Verantwortung für keinen im System der Europäischen Union und deswegen funktioniert das Ganze auch nicht. Thomas Piketty kennen Sie, der hat das schöne Buch geschrieben, Capital in the 21st Century, hat in einem Spiegel-Interview vor ein paar Monaten mal gesagt, we have created a monster, wir haben ein Monster geschaffen, deswegen habe ich mal ein Monster mitgebracht, denn man lebt ja nicht so gerne in den Zeiten der Monster, das wiederum hat schon Gramsci gesagt, wenn das Alte nicht sterben und das Neue nicht werden kann, dann leben wir in den Zeiten der Monster. Und genau das ist, glaube ich, die Gefühlswahrnehmung, die wir gerade im Moment mit Blick auf Europa haben. Es fühlt sich irgendwie alles nicht gut an. Ganz egal, ob Sie in jüngerer Zeit mal in Frankreich, in Polen, in Ungarn oder so waren, könnte ich Ihnen einige gute Geschichten oder weniger gute Geschichten zu erzählen. Aber dass dort die Demokratie de facto schon ausgehebelt ist und dass es in Ungarn praktisch keine freie Presse mehr gibt und dass es in Polen vielleicht übermorgen keine freie Presse mehr gibt, weil im Grunde schon ausgetrocknet wird über Stiftungsaustrocknen und so weiter, dass überhaupt noch Diskurse stattfinden, das würde ich Ihnen gerne hier nur noch auf den Weg geben. Und insofern ist das ein Rennen gegen die Zeit, dass wir sozusagen in die Dystopie Europa nicht abkippen. Jetzt hat Jean Monnet und Hallstein haben ja damals schon gesagt, die Gründungsväter der Europäischen Union, dass nationale Interessen, das ist jetzt das Zitat von Jean Monnet, nur die Interessen von nationalen politischen und ökonomischen Eliten sind, in denen die Interessen der Bürger Abschreibungsmasse sind. Das fand ich ein sehr schönes Zitat, wir werden bald darauf zurückkommen, aber zum Beispiel gibt es ja Zahlen, die belegen, dass die europäischen Bürger auf ihrer Seite zum Beispiel gegen eine europäische Arbeitslosenversicherung gar nichts hätten. Wer aber blockiert das? Im Rat natürlich zum Beispiel die Regierung von Deutschland. Ja. Sie können auch anders sagen, beim Brexit gibt es jetzt ganz viele Briten, die etwas dagegen haben, dass ihnen die europäische Unionsbürgerschaft entzogen wird, weil uns ja im Maastrichter Vertrag versprochen wurde, dass wir Unionsbürger sind. Wir sind ja eine Bürgerunion und eine Staatenunion. De facto sehen wir jetzt im Brexit-Fall, dass die Unionsbürgerschaft im Grunde ein Fake war, denn wenn Großbritannien als Staat austritt, was es jetzt wahrscheinlich tun wird, verlieren die Briten ihre Unionsbürgerschaft, sind also auf der Grundlage der Verträge von Maastricht de facto um ihre europäische Unionsbürgerschaft verraten. Und insofern habe ich es für notwendig gefunden, dass wir uns nochmal daran erinnern, dass die europäische Integration, das traut man sich ja heute gar nicht auszusprechen, aber tatsächlich zum Ziel hatte, die Nationalstaaten zu überwinden. Und es ist insofern auch gar nicht neu, was ich hier sage. Der Begriff der Europäischen Republik fiel schon zum Zeitpunkt der Französischen Revolution. Er ist prominent nochmal ausgesprochen worden von Victor Hugo 1872 in der französischen Nationalversammlung. Un jour on verra la lumière de la République européenne. Das heißt, wir machen jetzt eigentlich 150 Jahre nochmal ein Remake zu versuchen, dass wir diesen Kontinent einen. Was schiefgelaufen ist in der Diskussion, der Krisendiskussion, und das wollte ich kurz anreißen, ist, dass wir halt immer nationalstaatlich argumentieren und deswegen, ich bin nochmal bei Lacan, ja, the reality and the real, nicht wirklich abbilden, was Politik, ökonomisch oder soziologisch wirklich passiert. Soll heißen, wir reden immer oder wir haben geredet von tollen Deutschen und faulen Griechen und reformunfähigen Italienern und steuereintreibenden Franzosen und so weiter. Dieser Chart zeigt Ihnen, dass was lila ist, sind die Industriecluster der Europäischen Union. Und was Sie relativ klar sehen, ist, dass das mit nationalen Grenzen gar nichts zu tun hat. Wenn Sie heute gut und sozusagen in den Industriebubbles, also wenn Sie lila sind, dann deswegen, weil Sie Mitte und urban sind. Und wenn es Ihnen nicht so gut geht, dann weil Sie eher auf dem Land wohnen oder in der Peripherie sind. Es hat jedenfalls mit nationalen Interessen nichts zu tun, soll heißen, Norditalien ist genauso Exportweltmeister wie Deutschland, Brandenburg ist dafür aber kein Exportweltmeister, das Saarland übrigens auch nicht. Die dürfen nur glauben, dass sie Exportweltmeister sind, weil die Erzählung eben funktioniert, dass sie ein Teil von Deutschland sind. Und wenn wir das dekonstruieren könnten, dann könnten wir natürlich die Utopie auch Politiken machen, die diesem Tatbestand gerecht werden, anstatt dass wir immer mit aggregierten Daten operieren und diese aggregierten Daten im Grunde die reale Politik nicht abbilden, weswegen wir uns, weil wir die Daten eben so machen, Ulrich Beck sprach damals ja immer von nationalen Containern und von nationaler Methodologie, dass wir aus dieser nationalen Methodologie gar nicht herauskommen und deswegen die europäische Realität gar nicht abbilden können. Wenn man das für Frankreich sich anguckt, wird das relativ klar. Wenn Sie Frankreich ein bisschen geografisch kennen, werden Sie feststellen, dass alles, was hier rot ist, ist Arbeitslosigkeit, was schwarz ist, ist Front National aus den Wahlen von 2012. Wenn Sie wissen, wo Stadt-Land in Frankreich ist, sehen Sie, dass es Ile-de-France, also dem Großraum Paris und Lyon, relativ gut geht. Aber oben ist halt ländlich, unten ist halt ländlich. Und was das sagt, ist, dass es eine relative Analogie gibt zwischen ländlich, arbeitslos und populistisch. Und das ist das Muster, was Sie auch bei UKIP zum Beispiel sehen können. In Nordengland war Brexit besonders hoch, bei der Hofer-Wahl jetzt in Österreich genauso, die ländlichen Regionen. Das heißt, es geht gar nicht um Nationalstaaten oder um eine funktionierende deutsche Wirtschaftspolitik, weswegen wir immer so viel besser sind als die anderen. Es geht ganz stark um Zentrum-Peripherie und um Stadt und Land. Und es geht um Globalisierungsverlierer versus Globalisierungsgewinner, die eben in den Ballungsräumen sind und die politischen Prozesse der Europäischen Union bilden das nicht ab. Und daraus habe ich eben auch den Versuch einer Utopie gemacht, die sehr stark mit Dezentralisierung arbeitet, um denen etwas entgegenzustellen. Ich sappe sie hier nur ganz schnell durch, weil das eher nicht so zum Bereich der ganz großen utopischen Entwürfe zählt, aber es war mir irgendwie ein Begehren, auch mal darauf hinzuweisen, dass der Staat natürlich immer männlich konnotiert ist, ja, also der Leviathan, der Staat, Mann, Macht, Zepter und so weiter, und wir das eben auch aus Brüsselbildern sehen, also Europa ist natürlich wahnsinnig männlich, und ich habe mal darüber nachgedacht, ob das vielleicht auch was damit zu tun haben kann, dass Europa immer so unemotional rüberkommt und ob das weibliche Element in Europa nicht einfach fehlt. Denn das ist sie ja, ja. Die Europa ist ja eine Frau. Und wenn wir so unsere Kulturimagos bemühen, dann ist das wichtig, dass Europa eine Frau ist. Denn die Frau ist natürlich erstmal schön, aber sie ist auch ganz, sie ist organisch. Und die Frau hier in der Form der Freiheit regiert die Welt. Ja, das ist gemalt von Böcklin 1892. Interessant ist, dass sie nicht so wie Jesus Christus auf dem Kreuz hängt und irgendwie mit Nägeln noch blutet, sondern ganz frei auf den Wolken steht. Und das Interessante daran, merken Sie sich das, sie trägt eine Jakobinermütze, die wird jetzt wichtig sein. Das ist die Mütze der Französischen Revolution, die wir von Marianne kennen. Und diese Jakobinermütze, wo kommt die her? Diese Jakobinermütze haben sich die Frauen, die die Bastille gestürmt haben, auf den Kopf gebunden, weil das eigentlich eine Nachbildung ist von Stierhoden. Weil die Amazonen, als sie damals die Armee der Thraker besiegt haben vor 2000 Jahren, männliches Testosteron wollten, um die Thraker zu besiegen, und sich deswegen Stierhoden auf den Kopf gebunden haben. Und diese Nachbildung der Stierhoden ist die sogenannte phrygische Mütze, die eben die Frauen der Revolution für sich sozusagen nachgebildet haben. Und was das im Grunde heißt, zurück zu der Freiheit, ist, dass wenn man gegen die Obrigkeit revoltieren möchte, dann bindet man sich, Jakobinermütze, so eine Mütze auf den Kopf. Und wenn man das mal weiterspinnt, ist ja klar, was die Europa auf dem Stier machen müsste, wenn sie sich von dem Stier befreien möchte. So, warum ist das wiederum wichtig? Das ist insofern wichtig, als dass wir ja immer denken, dass die Europa von dem Stier verführt wurde und der Stier so zuckersüß an sie herangetreten ist, und dann war Zeus glücklich und sie auch, und sie bekamen drei Kinder. Das ist natürlich die Lesart von Ovid, also die patriarchalische Darstellung. Es gibt aber auch eine matriarchalische Darstellung des Europamythos, und die matriarchalische Darstellung sagt im Grunde, dass die Europa entführt wurde, entführt und vergewaltigt, und deswegen muss sie sich befreien. Das alles habe ich nur erzählt, um ein bisschen mehr weibliche Elemente in das Projekt Europa zu bekommen, weil wir ja wissen, dass sozusagen Fruchtbarkeit durch die Vereinigung von Mann und Frau entsteht. Und ich fand es daher nicht uninteressant, mal auf Conchita Wurst zu gucken, weil was ist sie anderes als die Vereinigung von Frau und Mann? Aber interessant eben auch, dass sie ja bei dem Song Contest diesen riesengroßen Erfolg hatte, von dem man ja konstruieren kann, dass so ein Erfolg in Russland, in China, in Amerika nicht möglich sein dürfte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei irgendeinem Kulturwettbewerb in Russland, wo Pussy Riot schon Riesenprobleme hat, eine Transe gewinnen würde. Heißt also, dass das, was Conchita Wurst hier darstellt, nämlich natürlich auch ein Diskurs, in dem wir uns um Homosexualität und so weiter bemühen und das durchsetzen wollen, dass das eben ein Wertebestandteil von Europa ist. Und dass das so ist, sehen wir ja heute gerade wieder an Polen und der Abtreibungsdebatte. Und auch das ist übrigens europäisches Kulturgut, denn Conchita Wurst ist in gewisser Hinsicht die moderne Mona Lisa. Sie haben vielleicht den Aufsatz von Freud gelesen, der in seinen Kindheitsdarstellungen eines Leonardo da Vinci geschrieben hat: Sie wissen, dass Leonardo da Vinci wahrscheinlich homosexuell war, dass die Mona Lisa er so gemalt hat, dass man bei genauem Hinschauen nicht sehen kann, ob sie eine Frau oder ein Mann ist. Und deswegen ist sie so schön, weil sich jeder darin sehen kann. Das war ein kleiner Diskurs, aber deswegen wichtig, weil wir mehr Weiblichkeit in Europa wollen. Jetzt bin ich bei der Republik. Die Republik, Sie erinnern sich noch an die Marianne, man muss gegen die Obrigkeit revoltieren. Das haben die Franzosen gemacht in der Französischen Revolution. Danach kam die Republik. Also die Republik kommt nach der Revolution, sprich, wenn man die phrygische Mütze sich mal aufgesetzt hat. Das Bild ist von Honoré Daumier von 1848 und es ist wahnsinnig interessant, weil erstmal sitzt die Republik, ja, die Europa, die Freiheit, die Republik. Die Republik sitzt ja auf einem Thron, das ist ja ein bisschen kontraintuitiv, aber sie nährt ihre Bürger. Und dann bin ich wieder bei dem Zitat von Jacques Delors, in einen Binnenmarkt kann man sich nicht verlieben, aber in eine Republik vielleicht schon. Von einem französischen Historiker habe ich den Satz, en France on meurt pas pour la démocratie, mais on meurt pour la République. In Frankreich stirbt man nicht für die Demokratie, man stirbt für die Republik. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber nochmal einmal zurückgesponnen, erinnern wir uns daran, dass bevor wir jetzt Deutschland sind, seit dem Sommermärchen sind wir ja Deutschland, aber ich bin noch 1964 geworden in der Bundesrepublik. Da gab es auch nur die Bundesrepublik, das Deutschland wurde immer geschlabbert. Ansonsten gibt es noch die Respospolita, la Repubblica d'Italiana, la République Française soll heißen, wenn Bürger sich auf ein politisches Projekt einigen, dann gründen sie eine Republik und keinen Nationalstaat. Und das ist die Message des Buches. Bürger sind souverän, nicht Nationalstaaten sind souverän. Es gilt Kurt Tucholsky, Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. Und den Punkt, den man machen könnte, ist, dass die Souveränität von uns, nämlich den europäischen Bürgern, denen uns eine Unionsbürgerschaft versprochen wurde, dass die im Moment gehijackt ist. Die liegt beim Europäischen Rat, der pfadabhängig und systemisch Entscheidungen trifft, die uns als europäischen Bürgern nicht gefallen und zunehmend nicht gefallen. Also ist der utopische Entwurf dieses Buches, wir holen uns jetzt einfach mal in einem theoretischen Akt die Souveränität, die wir und Sie eben dieser Bundesrepublik Deutschland überantwortet haben, die holen wir uns jetzt zurück und wir gründen die Europäische Republik mit den Finnen, mit den Ungarn, mit den Franzosen zusammen. Denn bei Cicero ist ja die Republik eine politische Einheit, die basiert auf jus consentis, auf der Übereinstimmung im Recht und vor allen Dingen auf der Übereinstimmung darauf, Equium jus zu haben, nämlich gleiches Recht für alle Bürger. Und das Interessante an der Definition bei Cicero ist genau das, dass die Definition der Republik per se nicht ethnisch konturiert ist. Das heißt, ob Sie Finne, Ungar, Deutscher oder Franzose sind, ist völlig egal, solange wir uns auf gleiches Recht und vor allen Dingen den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz einigen würden, dass wir nämlich gleich sind vor dem Recht in der politischen Einheit, die wir schaffen. Das ist das utopische Angebot dieses Buches, dass wir diesen theoretischen Gründungsakt vollziehen, den ich mal verlegte, aber auf den 9. Mai 2045, weil das ja ein interessantes Datum in der europäischen Geschichte ist. Und würden wir das tun, dann könnten wir die Europa wieder entdecken, die da ist, ganz und schön in der ersten Karte von 1588, wo wir eben sehen, da gab es noch keine Nationalstaaten. Das ist ja auch so ein Mythos heute, dass diese Nationalstaaten sozusagen immer da gewesen sind. Also wir uns heute gar nichts anderes vorstellen können, als dass immer Nationalstaaten da gewesen sind. Nein, waren sie nicht. Auch Deutschland ist nicht da sozusagen entstanden, wo Gott die Erde geküsst hat, wie es bei den Prinzen ja heißt. Und Sie sehen, dass die Europa, und das, ich finde die körperliche Allegorie sehr schön, im Grunde davon lebt, dass alle Völker in ihr einen angestammten Platz haben, einen organischen Platz. Das kann man ja auch schon fast libidoös überhöhen, ja, also dass die Völker sozusagen bei der Europa unter das Kleid kriechen. Jedenfalls sind die Völker alle Bestandteile einer körperlichen Europa, die eben nicht durch nationale Grenzen getrennt ist. Wenn wir das heute auf die Brexit-Debatte anlegen würden, ist Großbritannien, das England, der linke Arm. Wenn man den abschneidet, ist der linke Arm, der stirbt, ja, und die Europa wäre amputiert. Und beide würden darunter leiden, wenn wir noch so ein organisches Verständnis von Europa hätten. Und dann müssten wir auch nicht unsere Identität gegeneinander abgreifen. Das war ja die britische Brexit-Diskussion, war ja gerade, die Briten wollten sich als Nation von der europäischen Identität abgrenzen. Und was ist passiert? Das Ergebnis vom Brexit ist nichts anderes, als dass genau das geplatzt ist, was die Briten verteidigen wollten, nämlich ihre Nation. Heute gibt es Wales und Schottland, junge Briten und die City of London. Und wenn Theresa May heute ein Problem hat, dann das to unite her people. Und insofern kann ja das Konzept von Europa, was diese Charta eigentlich in der Imago sagt, nur dann funktionieren, wenn wir uns darauf einigen, dass wir einen gemeinsamen Rechtsraum schaffen, Res Publica, ja, Gleichheit vor dem Recht, normative Einheit bei kultureller Vielfalt. Und deswegen ist der utopische Entwurf dieses Buches, dass wir uns verfransen in einer Diskussion über europäische Identität, die es nicht gibt und nie geben wird, sondern dass der utopische Entwurf nur sein kann, die normative Einheit bei kultureller Vielfalt. Und dann schaffen wir genau das, was wir immer im europäischen Diskurs wollten, nämlich Einheit in Vielfalt. Aber natürlich nicht die europäische zentralisierte kulturelle Einheit. Ich habe das Buch aufgebaut auf Regionen und habe eben gesagt, wir gucken uns mal an, wenn wir die Nationalstaaten wegkratzen, also wie so ein Tizianbild, wo man dann irgendwie die ganzen Übermalungen wegkratzt. Wir stellen uns also mal Europa vor. Was finden wir? Wir finden Savoyen, wir finden Alemannien, Böhmen, Mähren, Franken, das Rheinland, Sie finden Sachsen, Sie finden Tirol und Katalanien und Schottland. Sie finden also europäische Regionen. Und der österreichische Schriftsteller Robert Menasse sagt ja immer, Heimat ist Region, Nation ist Fiktion. Soll heißen, Nation ist nur eine Erzählung. Also, dass ich jetzt sozusagen aus dem Rheinland komme und in München lande, haben mir natürlich die Geschichtsbücher jetzt erzählt, dass München zu Deutschland gehört, was es ja nicht müsste. Ich habe das jetzt auch geglaubt oder glaube das, aber trotzdem ist München nicht meine Heimat. Und genauso ist Hamburg nicht meine Heimat. Soll heißen, der Heimat- und der Identitätsbegriff ist ja nicht an das Nationale gekoppelt, sondern eben an die Region. Und das zu entzerren, wollte ich in dieser Utopie mal machen. Und zwar nach dem Konzept des sogenannten Maya, Most Advanced Yet Applicable, ist das ganze Buch aufgebaut um zwei Diskurse, die ja realpolitische Diskurse sind, zwei Metatrends abzugreifen. Der eine Trend ist ein offensichtliches Aufbegehren von Regionen, Tirol, Katalanien, Schottland, Böhmen, Mähren, Bayern kann es auch allein und so weiter, dieses Identitäre. Aber andererseits das durchaus vorhandene Gefühl bei den meisten Menschen in Europa, zu sagen, wir brauchen Europa für das große Ganze, für das Klima, die Politik, die Außenpolitik und so weiter. Und daraus einen Schuh zu machen, zu sagen, diese Multi-Level-Governance-Diskussion, die wir in den 20 Jahren hatten, die kann nicht funktionieren. Wir müssen das anders aufbauen, wäre Republik als das Dach und die Regionen drunter. Das Ziel der Utopie wäre dann einfach zu sagen, wir schaffen eine politische Union, die genau einem Punkt genügt, nämlich dem allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz. Und der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz wäre das, was die Franzosen 1789 gemacht haben. Gleichheit jenseits von Klassen war damals die Französische Revolution. Gleichheit, normative Gleichheit jenseits von Nationen wäre das heutige Ziel für die europäische Utopie. Was heißt das? Das heißt natürlich nicht marxistische egalitäre Gleichheit, aber es heißt Wahlrechtsgleichheit, Steuergleichheit und gleicher Zugang zu sozialen Rechten, weil wir als politisches Projekt nicht funktionieren können, wenn wir als Bürger immer permanent gegeneinander ausgespielt werden. Die Griechen gehen mit 53 in Rente und wir aber erst mit 65. Das sind dann die chauvinistischen Diskurse, die wir bekommen, wenn wir als Bürger nicht gleichgestellt sind. Dann könnte man sich sowas ausdenken, das muss ich nicht länger erklären, das ist so ein bisschen wie in Amerika, jede Region schickt zwei Senatoren in einen europäischen Senat. Wir würden das Europäische Repräsentantenhaus wählen auf dem Grundsatz eine Person, eine Stimme, was wir heute im Europäischen Parlament nicht haben. Wir könnten den europäischen Präsidenten direkt wählen, was schon in jedem Parteiprogramm heute steht, also gar nicht so sehr utopisch ist. Und dann hätten wir ein völlig neu gestaltetes Europa und würden in der Europäischen Republik leben. So. Jetzt habe ich Sie da durchgesappt und mache noch zwei, drei abschließende Bemerkungen zu dem, was passiert ist. Sie haben verstanden, dass ich das Buch aus Wut geschrieben habe, als jemand, der 25 Jahre an die EU geglaubt hat und viel dafür gearbeitet hat in verschiedenen Funktionen und irgendwann mal ausgestiegen ist, weil ich das Gefühl hatte, es funktioniert nicht mehr. What did I waste my life for? Und das Interessante ist, dass in dem Moment, wo man etwas schreibt, wenn man eigentlich sich wegbewegt, auf einmal etwas passiert. Und das Interessante ist, dass das Buch einen Resonanzboden gefunden hat bei ganz vielen Arenen, diskursiven Arenen, bloß nicht im nationalen politischen Raum, was als solches wieder interessant ist. Soll heißen, die Kirchen, die Jugendlichen, so ein bisschen progressive Milieus, Gemeinwohlökonomie und so weiter, aber durchaus auch Industrieverbände, haben wie die Regionen oder auch die Städte, der Europäische Verband der Städte, ein riesengroßes Interesse an diesem Buch. Aber alle nationalpolitischen Akteure scheinen es zu ignorieren. Und in diesem Spannungsverhältnis liegt, glaube ich, tatsächlich schon wieder so ein Teil Utopie, Dystopie, beziehungsweise wenn wir das System jetzt den Nationalstaaten weiter überlassen, wäre meine Vorhersage, es wird de facto tatsächlich dystopisch. Ja? Die Hofer-Wahl ist im Dezember, Marine Le Pen im Mai kurz hinterher. Wir wissen nicht, was das wird, aber Frankreich wird anders sein, ganz egal, ob die Frau gewinnt oder nicht. Und vor diesem Hintergrund, auch in den Sozialwissenschaften, wo es ja ein wahnsinnig ausgeforschtes Feld gibt über Zivilgesellschaft, was können wir tun, wer sind eigentlich die Stakeholder der Gesellschaft, wie kann man sie organisieren, wie kann man Interessen bündeln, das ist ja ein ganz großes Forschungsthema in diesen Fragen, mal darüber nachzudenken, ob das denn alles Utopie bleiben muss, wenn wir uns entschließen, dass es das vielleicht gar nicht bleiben muss, weil wir das alle wollen. Da wäre der kleine Funken Hoffnung, dass Europa nicht in die Dystopie versinkt, sondern wir noch eine kleine utopische Chance haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Eine kleine utopische Chance, wer weiß. Und vielleicht hat euch der Vortrag ja so inspiriert oder so aufgeregt, ich weiß es nicht, dass ihr selbst eine Utopie entwerfen wollt. Ich kann nur sagen, haut rein, gejammert und gehetzt wird echt genug und wir brauchen Ideen. Ja, falls ihr was schreibt, schickt es uns übrigens gern. Ich jedenfalls wäre neugierig drauf. Das eben war die Idee der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero und ihr Publikum konnte ihr im Anschluss an ihrem Vortrag noch Fragen stellen und daraus hören wir jetzt auch noch ein paar Ausschnitte. Die erste Frage, die zielte auf die europäische Identität ab. Ein Zuschauer wollte wissen, inwieweit eine europäische Republik nicht wieder ein hegemoniales Projekt würde und dann ganz bewusst darauf setzen müsste, sich von anderen Kontinenten, Afrika zum Beispiel, doch wieder abzugrenzen und sich dadurch am Grenzregime etwa nichts ändern würde.
Ja, das ist das letzte Kapitel, das habe ich jetzt hier nicht angesprochen, weil ich nur 30 Minuten hatte, aber genau das ist eigentlich das, was ich am Ende auflöse. Ja, und zwar ist ja im Grunde sozusagen das europäische Projekt, wenn man es so setzen würde, als Projekt der Vereinigung der Bürger und die Überwindung der Nationalstaaten, im Grunde das europäische Abenteuer, in dem wir uns begeben, die Kantsche Philosophie des Bürger, des Weltbürgertums, in was Kant im ewigen Frieden schreibt, sozusagen hier im real existierenden Labor Europa mal vorzuexerzieren und dann zu sagen, natürlich muss das Projekt ausgeweitet werden. Also die Tatsache, dass wir natürlich im Realforschungsraum schon jetzt darüber forschen, ob die UN-Generalversammlung demnächst auch mal ein UN-Parlament braucht oder wenn Sie solche Bücher lesen wie Dani Rodnik, The Paradox of Globalization, Souveränität, Demokratie, Globalisierung, eins von den dreien muss gehen und das kann nur die Souveränität sein, soll heißen, wenn wir die Globalisierung erhalten wollen, weil wir es als wirtschaftliche Basis brauchen, brauchen wir eine globale Demokratie, in der dann eben auch natürlich im Grunde utopisch irgendwann mal alle Bürger gleich sind vor dem Recht, sprich die französische Erklärung der Menschenrechte für alle Bürger gilt. Das heißt, ich verstehe so im Sinne von Jacques Derrida Europa als die permanente Suche der Grenzüberschreitung oder auch des permanenten Ausgreifens, soll heißen, Europa ist nicht statisch oder immer nur temporär statisch und die, die dazukommen, sind die, die sich Europa als Idee verpflichten, also Europa ist da eher im Sinne von Derrida nie fertig, sondern sozusagen immer in der, die permanente Suche nach Identität soll heißen, die Idee, zu der sich dann alle anschließen können, wenn sie sich der Idee verpflichten, dass wir uns sozusagen gemeinsam im Kantschen Weltbürgertum wieder treffen. Und das schönste Zitat, was ich dazu hatte, kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Ich hatte letztens mal ein Gespräch mit Jacob Applebaum, den kennen Sie vielleicht, das ist dieser Netzaktivist, der ja in Europa wohnt, weil er in Amerika verhaftet würde. Und der hat tatsächlich bei Varoufakis da in Diem in Berlin diesen schönen Satz gesagt, you know, I sit here as an American citizen, I couldn't go home, but I'm very happy to understand myself as a European citizen, because I understand Europe as an idea. Und das ist genau das, was ich meine, zu sagen, natürlich öffnen wir das vor allen Dingen nach Afrika als mediterranen Raum. Und wenn man es sozusagen in Regionen dekonstruiert, könnte sich praktisch jede Region diesem europäischen Senat, der dann natürlich zum Weltsenat würde, irgendwie anschließen. Ja, aber die Öffnung ist mitgedacht in dem Buch, ohne dass ich das hier apodiktisch setze, wie das dann wirklich funktionieren könnte.
Ja, und ein weiterer Zuhörer wollte wissen, wie wohl der Weg hin zu einer europäischen Republik überhaupt aussehen könnte, ob zum Beispiel ein Volksentscheid auf europäischer Ebene dorthin führen würde.
Ja, das weiß ich nicht, aber die Frage kriege ich tatsächlich oft gestellt. Natürlich kann ich sie nicht beantworten. Und zwar einmal sozusagen geschichtsphilosophisch nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass wir Geschichte kognitiv steuern. Ja, das ist ja, also wir tun ja immer so, als wenn wir das tun. Wir glauben immer, dass die Lösung der europäischen Krise auf dem nächsten Rat entschieden wird. Und das wird sie natürlich nicht, ja. Sondern wir wissen ja aus der Geschichte, dass Geschichte immer das ist, was passiert, während wir noch zugucken und versuchen, es zu verstehen. Soll heißen, Sie haben wahrscheinlich wie ich am 10. September 2001 nicht gedacht, dass man mit drei Messern die Weltgeschichte ändern kann und Sie erinnern sich vielleicht, dass 1914 diese Kugel da, die auf den Kronfolger abgeschossen wurde, der letzte kleine Artikel in der Wiener Zeitung im Juli 1914 war, soll heißen, es wird immer irgendwas getriggert, von dem wir nicht wissen, was es ist. Und das Buch ist eigentlich ja deswegen ja auch der 9. Mai 2045 nur geschrieben, sozusagen in dem utopischen, in der, nicht in der, das ist noch nicht eine Utopie, aber in der Hoffnung oder auch in dem Bewusstsein, dass morbide Systeme einfach einstürzen werden von irgendeinem Trigger, von dem wir heute noch nicht wissen, dass das so ist. Erinnern wir uns daran, dass auch Sie wahrscheinlich im Juni 1990 noch nicht gedacht haben, Sowjetunion, ja, too big to fail, kann nicht, soll nicht und so weiter, und ist trotzdem passiert. Also es passiert immer etwas in der Geschichte, von dem wir heute noch sagen, dass es nie passieren kann. Und insofern macht die Geschichte ja Kontingenz, Foucault, immer wieder Türen auf. Und das Buch ist eigentlich nur geschrieben als ein Entwurf, der dann durch die Tür gehen könnte, wenn die Tür wieder aufgeht. Aber ich will sie nicht aufmachen. Ich stehe auch nicht hier und rufe eine europäische Revolution auf. Ich sehe nur, dass es einen Resonanzboden schafft. Und ich sehe tatsächlich, dass es zum Beispiel jetzt auch in Frankreich, ja, gab es kürzlich in dem französischen progressiven Magazin Marianne einen Artikel Pour une République européenne, ja, also dass das irgendwo anschlussfähig ist. Und insofern bin ich einfach nur jemand, der viel Yoga macht, ja. Thoughts become words, become action, become reality. Je mehr man darüber spricht, sucht sich die Realität im Sinne der Kontingenz schon ihren Weg. Aber ich kann hier nicht stehen und sagen, wie machen wir das?
Dann gab es auch noch ein paar Anregungen. Ein Zuhörer zum Beispiel meinte in Bezug auf die verhaltene Resonanz der Politik, man könne doch im Vorfeld der Bundestagswahl nächstes Jahr seine Kandidaten einladen und vorher das Buch zuschicken, um dann zu fragen, was halten sie davon? Ob Ulrike Gero glaube, das wollte er wissen, es müsse erstmal alles an die Wand fahren, damit irgendwas Neues entstehen könne.
Also ich lese Ihnen mal die letzten zwei Sätze des Buches vor, ja. Liebe Leser, wenn Sie demnächst mit einem nationalen Politiker über Europa diskutieren und er beklagt, die Nationalstaaten seien ja leider nicht solidarisch und nicht bereit, Souveränität abzugeben, dann sagen Sie ihm, die Nationalstaaten hätten gar keine Souveränität. Souveränität haben nur Sie selbst. Und dann fragen Sie ihn, ob er bereit ist, das nächste Projekt der europäischen Einheit auf dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürger zu begründen. Wenn er Nein sagt, ist er auch nur ein Knecht im Hegelschen Sinn, der am Nationalen hängt und bereit ist, seine Seele dafür zu verkaufen. Unehrlich wie jeder Stier, der die Europa verführt hat, nur um sie zu entführen und dann zu vergewaltigen. Und sagen Sie ihm, es könnte sein, dass er bei der angeblichen Verteidigung der liberalen Demokratie in Europa seine Freiheit schon längst verloren hat. Also, es passiert ja was, ja. Also was mich zum Beispiel sehr gefreut hat, ist, die Bundeszentrale für politische Bildung hat das Buch jetzt nachgedruckt, und zwar in sehr hoher Stückzahl. Das heißt, es kommt jetzt offensichtlich einfach mal in den Schulbetrieb. Und ich kann ja auf meiner Twitter-Seite vermessen, dass ich, ich kann einfach sehen, das ist jetzt hier kein Ego-Trip, was ich jetzt mache, das muss ich vielleicht mal davor sagen. Ja, ich bin ja, wie gesagt, eher Hexenmeister und frage mich die ganze Zeit, ob der Hexenmeister den Besen nochmal in die Ecke stellt. Aber ich kann natürlich sehen, allein an meiner Mailbox, ja, was da passiert und welche Resonanzböden da sind, sehr unterschiedliche, Gewerkschaften, Kirchen und so weiter, Bundeszentrale. Das heißt, diese Sehnsucht nach Europa, die ein Europa jenseits der EU ist, diese Sehnsucht kann ich vermessen. Und ich kann natürlich, wie Sie auch verstehen, dass nationale Politiker dem nicht beigeben können, weil das Neue ist ja noch nicht da. Ne? Das ist ja dieses Monster. Soll heißen, das, was hier ist, ist ja nicht wählbar. Sie können, ja, also wenn wir im formaldemokratischen Rahmen denken, können wir das ja nicht wählen. Wir können im Moment nur wählen, Austritt oder EU bleiben. Ja? Und aus dieser Dichotomie heraus und zu sagen, Tertium datur, das Dritte muss gesagt werden. Aber damit das Dritte gesagt werden kann politisch, muss es erstmal gedacht werden. Und nur über das Denken kommen Sie natürlich in Aktivismus und in Bündelung und in Leute, die dem vielleicht Raum schaffen. Das ist schon ein bisschen das Ziel, und dass dem so ist, das kann ich tatsächlich im Moment vermessen. Und das Interessante ist tatsächlich, und das ist jetzt seit dem Brexit so, es gilt ja Gandhi, ja, first they will laugh at you, then they will fight, then they will ignore you, then they will fight you, then you will win. Als ich vor 4 Jahren mit der Karte rumgelaufen bin, haben mich alle für komplett verrückt erklärt, ja. Jetzt werde ich nicht mehr ignoriert. Also ich kriege pro Tag keine Ahnung wie viele Einladungen. Davos ist jetzt auch mal sehr realpolitischer Raum, ja, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass in Davos keine Vollidioten sitzen, dann und sogar noch machtvolle Akteure, dann haben sogar die inzwischen das Gefühl, wir müssen da irgendwie von A nach B. Und die Frage, wie das gestaltet werden kann, ist tatsächlich die große. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen kreative Zerstörung aller Schumpeter, ja. Aber dass die Akteure des jetzigen Systems an dem festhalten müssen, was ist, ist natürlich gegeben und eigentlich zu Recht. Weil dahinter muss man ja schon noch sehen, Das ganze EU-System hängt am Euro und der Euro ist nun mal unsere Prosperitätsbasis, ja. Und es geht mir ja auch nicht darum, was zu zerstören, sondern es geht tatsächlich um, deswegen auch das Cover. Das Cover ist von einer Konzeptkünstlerin aus Berlin, die arbeitet mit dem Motiv der Vulkane. Und Vulkane ist ja immer Umstülpen, ja. Und Umstülpen ist halt Staatenunion zur Bürgerunion, von den Nationalstaaten zur Republik. Also es geht eigentlich um einen Prozess des Umstülpens oder, wenn Sie es mit Hegel sagen wollen, These, Antithese, neue Synthese. Und wie kommen wir in diese neue Synthese? Und da könnte man für Europa ja geltend machen, dass, wenn wir schon den Begriff der Revolution bemühen, der natürlich Angst macht, anstrengend ist und so weiter, ja, Revolution, Republik, dann haben wir trotzdem 1989 als erste Region der Welt eine friedliche Revolution gemacht. Wenn Revolution ist, Constitutional Meltdown, das heißt, sie schmilzen den Staat zusammen und bauen ihn neu auf, wir haben das Transformationsprozess genannt, dann haben wir das im realen politischen Labor Europa, haben wir das gemacht. Zugegebenermaßen unter anderen Bedingungen. Wir hatten die Amerikaner, die dafür waren und dies bezahlt haben, und wir hatten Gorbatschow, der zumindest nicht dagegen war. Beides dürfte heute nicht mehr gegeben sein. Aber sich daran nochmal zu erinnern, dass wir einen emanzipatorischen Prozess in Europa ja friedlich gemanagt haben, das würde ich auch nochmal gerne in die Debatte geben.
Die nächste Frage war dann, was denn passieren würde, wenn eine Region bei der ganzen Sache einfach nicht mitmachen wollte?
Ja, um die Regierung geht's ja nicht, ja? Also der Kernpunkt des Buches ist, dass das ist natürlich ein theoretischer Ansatz, aber trotzdem ist Theorie ja manchmal wichtig. Das werden ja Kulturwissenschaftler nicht bestreiten. Aber es geht ja nicht um den Nationalstaat als gesetzten konstitutiven Akteur, wenn wir uns in diese Utopie denken. Es ist natürlich eine Utopie. Bitte? Wenn eine Region nicht will. Südtirol will raus aus der Europäischen Republik. Die sind die Ersten, die wollen. Ich war nämlich letztens da und schlechtes Beispiel. Aber so viel zum Thema, wie kommen wir dahin, ja? Aber die österreichische Neos ist irgendwie so eine smarte junge Partei, die überlegen tatsächlich gerade, ob sie die Europäische Republik ins Wahlprogramm schreiben. Nur mal so. Und es gibt ein Interview von dem Vorsitzenden der Neos in Tirol, der im Vorarlstädter Boten, okay, die Zeitung liest man nicht überall, aber der da ein Interview gemacht hat, wir brauchen eine Art Europäische Republik. Also so viel zum Thema Utopie, wie kriegen wir das in die reale Welt. Ich antworte Ihnen mit der Karte. Wir können nicht vor Europa weglaufen. Ja? Wir können alle aus der EU austreten. Da kann passieren oder mag passieren, was will. Aber von Europa weglaufen, als der Kontinent, auf dem wir sind, geht nicht. Das heißt, die Frage der Verortung und der Organisation der europäischen Demokratie ist im 21. Jahrhundert neu gestellt. Und damit ist im Grunde die Frage nach einer Art europäischem Vormärz gestellt. Also wenn man nochmal ein Jahrhundert zurückgeht, man guckt sich an, was war denn da los? Ja, 1837 Zollunion, hat gehalten, hat aber nicht funktioniert. Irgendwann war klar, dass diese Zollunion komplementiert werden muss. Und was ist passiert nach den ganzen Kriegen, Deutschland, Frankreich und so weiter? War es der Gründungsakt von Bismarck, der was gemacht hat? Jetzt mal zynisch oder platt gesprochen, hat er sich das Deutsche Reich erkauft mit der allgemeinen deutschen Gesundheitsversicherung, mit der allgemeinen deutschen Sozialversicherung. Und im Grunde zu sagen, ist das ein Template, wo wir sagen, was heißt denn allgemeiner politischer Gleichheitsgrundsatz? Wenn es zum Beispiel heißt, gleicher Zugang zu sozialen Rechten, hieße das zum Beispiel europäische Arbeitslosenversicherung, die überhaupt nicht utopisch ist. Die liegt ja in Brüssel schon in der Schublade. Gegen die sind die Nationalstaaten, aber nicht die europäischen Bürger. Insofern würde ich vor diesem Hintergrund eigentlich gar nicht sehen, dass irgendeine Region, abgesehen davon, dass sie es nicht kann, auch gar nicht wollen kann, nicht dabei zu sein, wenn man es in so Vormärzkriterien durchdenkt.
Und dann schließlich fragte eine Zuhörerin im Hinblick auf die Schweiz, die sich ja in der Mitte von Europa aus der ganzen Sache, aus der EU raushält, wie damit wohl umzugehen sei.
Also die Schweiz ist im Moment ein echt dankbarer Abnehmer von dem Buch. Ja? Ich habe ganz viele Schweizer, die mir schreiben, bei ihrem Europa mache ich auch mit. Ja? Also die Stellschraube ist ja EU-Europa. Die Utopie ist Europa, die Dystopie ist die EU, so wie sie ist. Soll heißen, wenn der Entwurf gelingt, dass in einem anderen Europa die Dinge besser, also anders, schrägstrich besser laufen, ja, dann sind die anderen eben dabei, in diesem Fall die Schweiz. Es ist wirklich ganz interessant zu sehen, gerade die Schweiz reagiert auch wegen Plebiszit und lokaler Demokratietradition. Übrigens gibt es einen Schweizer Autor, Denis de Rougemont, den ich auch zitiere, der hat schon 1972 L'Europe des Régions ausgegeben. Also die Schweiz hat einen wahnsinnigen Resonanzboden für Europa der Regionen. Also die Schweiz wäre dabei, würde ich mal sagen. Aber nicht die Schweiz, die Schweizer. Ja.
Naja, das müsste man wohl nochmal sehen. Ulrike Gero lehrt Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems und ist Gründerin und Direktorin des European Democracy Labs in Berlin an der European School of Governance. Ihre Keynote, Europa als Republik, mehr als eine Utopie, hat sie am 8. Oktober 2016 im Rahmen der Tagung Utopisch-Dystopisch gehalten, die von der Stiftung Universität Hildesheim veranstaltet wurde. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, ich sage Tschüss für heute. Morgen ist Katja Weber für euch im Hörsaal. Im digitalen Salon geht es dann um das Internet der Sinne. Viel Spaß!
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.